SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Ist das älteste AKW der Welt, Betznau 1, wirklich sicher?»
Wir gehen eigentlich davon aus im Moment, dass mit dem, was wir wissen, das so ist. Aber es ist natürlich ein Unterschied, etwas zu wissen und es dann auch zu beweisen. Den Beweis müssen wir noch erbringen.
Heißt es bei der AXPO. Das AKW bleibt deshalb sicher bis Ende Jahr abgeschaltet. Baustopp im Unterwallis. Das Bundesgericht gibt den einstigen Zweitwohnungsinitianten Recht in 2 Fällen und blockiert den Bau von über 40 Wohnungen. Präsident Erdogan, einst Hoffnungsträger der Türkei. Und heute? Am Tag der Pressefreiheit sprechen wir mit der Erdogan-Biografin Çiğdem Akyol über den Mann, der die freie Meinungsäußerung nicht respektiert und Andersdenkende als Feinde behandelt. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Der Atomreaktor Betznau 1 im Kanton Aargau geht nicht vor Ende Jahr wieder ans Netz. Davon geht die Kraftwerkbetreiberin Axpo aus. Der Nachweis, dass der Reaktor sicher sei, gestaltet sich wesentlich aufwendiger als ursprünglich angenommen. Im letzten Sommer waren im Material des Reaktordruckbehälters Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Die Kosten für den Sicherheitsnachweis und die entgangenen Einnahmen beim Stromverkauf beziffert Axpo auf 200 Millionen Franken. Betznau ist das dienstälteste Atomkraftwerk der Welt. Reaktor 1 wurde 1969 in Betrieb genommen, Reaktor 2 2 Jahre später. Im Streit um die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative hat das Bundesgericht in 2 von 3 Fällen die Beschwerden der Umweltschutzorganisation Helvetia Nostra gutgeheißen. Konkret ging es um den Bau mehrerer großer Chalets im Wintersportort Ovronin im Unterwallis. Die über 40 Wohnungen waren erst als Zweitwohnungen geplant, nach der Abstimmung dann aber als Erstwohnungen bewilligt worden. Die Baugesuche gehen jetzt zurück an die Walliser Behörden zur Neubeurteilung. Könnte die Stimmbevölkerung entscheiden, ob die bilateralen Verträge mit der EU erhalten oder die SVP-Zuwanderungsinitiative strikt umgesetzt werden soll, dann würden sich 2/3 für die bilateralen aussprechen. Dies ist das Resultat einer Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern und der Uni Genf. Die Umfrage war Teil der Vox-Analyse zu den Abstimmungen vom 28. Februar. An diesem Tag war unter anderem die Durchsetzungsinitiative der SVP mit 60% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Die Analyse habe gezeigt, dass die Unterstützung der Initiative mit steigendem Bildungsniveau abgenommen habe, so die Forscher. Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen gefährde aus Sicht der Gegner den Schweizer Wohlstand. Das Vorhaben stelle zudem Schweizer Werte wie Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung in Frage, warnt das Nein-Komitee. Dazu gehören Vertreter von FDP, SVP, SP, CVP, GLP und BDP. Über die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen wird am 5. Juni abgestimmt. Bei einem Ja würden alle in der Schweiz lebenden Menschen unabhängig von einer Erwerbstätigkeit ein Einkommen erhalten. Schweizer Unternehmen erholen sich schrittweise vom schwachen Start ins laufende Jahr. Der Indikator der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich stieg im April zum 3. Mal in Folge. Allerdings, die Lage präsentiere sich nach wie vor deutlich ungünstiger als vor der Aufhebung der Frankenuntergrenze Anfang letztes Jahr. Laut der neuesten KOF-Umfrage verbesserte sich die Situation im April etwa für die Industrie, den Handel und das Gastgewerbe. Der Finanz- und Baubranche sei es dagegen etwas schlechter gegangen. Bei der UBS könnte es zu einem gewissen Stellenabbau kommen. Das steht in einer internen Mitteilung, die verschiedenen Nachrichtenagenturen vorliegt. Vor der Präsentation der Quartalszahlen der Grossbank hatte es Spekulationen über einen größeren Stellenabbau in der Vermögensverwaltung gegeben. Der Gewinn der UBS sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 64% auf 707 Millionen Franken. An der Börse sind die Aktien der UBS bis zum Mittag um fast 8% gesunken. Finanzanalysten hatten einschneidendere Sparmaßnahmen erwartet. Eine leichte Gewinnsteigerung meldet dagegen die Swisscom. Vor allem dank Einsparungen beim Marketing hat das Telekommunikationsunternehmen laut einer Mitteilung im ersten Quartal einen Gewinn von 364 Millionen Franken erzielt. Das ist eine Zunahme um knapp 4% gegenüber der Vorjahresperiode. Der Umsatz blieb trotz starker Konkurrenz nahezu stabil. Dies unter anderem wegen einer höheren Nachfrage nach TV-Produkten und Breitbandanschlüssen, wie die Swisscom schreibt. Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Spanien hat König Felipe Neuwahlen für den 26. Juni ausgerufen. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Damit wird das Parlament aufgelöst. Die Frist für die Bildung einer neuen Regierung war nach der Parlamentswahl vom 20. Dezember um Mitternacht abgelaufen. Keine der vier meistgewählten Parteien hat es geschafft, eine regierungsfähige Koalition zu bilden. Es ist das erste Mal in der Geschichte Spaniens, dass Wahlen wiederholt werden müssen. Das Wetter: heute gehen im Norden einige Regenschauer und lokale Gewitter nieder. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1000 Meter. Morgen scheint überwiegend die Sonne bei 12 bis 16 Grad. Im Süden ist es heute und morgen sonnig und windig bei rund 23 Grad.
Betznau im Aargau, dort steht das älteste Atomkraftwerk der Schweiz und der Welt. Im März 2015 wurde Block 1 dieses AKWs für Wartungsarbeiten heruntergefahren. Dabei entdeckte man rund 1000 Schwachstellen im Druckbehälter des Reaktors. Deswegen steht Block 1 seither still. Inzwischen hat die AXPO als Betreiberin von Betznau herausgefunden und heute bekannt gegeben, was zu diesen sogenannten Einschlüssen im Druckbehälter geführt hat. Sarah Nowotny von der Inland-Redaktion. Was sagt denn die AXPO?
Ja, die AXPO sagt, dass diese Einschlüsse, man kann sie sich als plattgedrückte Blasen vorstellen, also diese Einschlüsse im wichtigsten Teil des Reaktors, die seien eigentlich schon immer da gewesen. Die seien also entstanden, während dieser Stahlbehälter geschmiedet wurde und nicht erst im Betrieb. Und warum ist das wichtig? Das heißt nämlich, dass das AKW nicht langsam kaputt geht während des Betriebs, sondern dass da schon immer was war, aber offenbar etwas, was nicht gefährlich ist, weil das AKW läuft ja schon seit langer Zeit eigentlich einwandfrei. So die AXPO-Argumentation.
Das klingt jetzt, als sei alles in Ordnung. Warum steht denn das AKW Betznau trotzdem länger still als erwartet?
Ja, weil eben eigentlich offen ist, ob alles in Ordnung ist. Was die AXPO heute gemacht hat, ist in erster Linie mal eine PR-Aktion. Die AXPO hat in erster Linie mal beruhigt. Aber die wesentlichen Fragen sind offen. Und die wesentliche Frage ist, führen diese Blasen, diese Einschlüsse, führen die dazu, dass sich dieser Stahl des Reaktordruckbehälters schneller abnutzt? Das Problem ist, wenn der sich zu stark abnutzt, kann er irgendwann zerbrechen und das wäre eine Katastrophe. Und die AXPO hat schon früher Proben aus diesem Druckbehälter entnommen und herausgefunden, dass es zumindest sein könnte, dass diese Blasen, diese Einschlüsse, dass die dazu führen, dass es schneller geht mit dieser Abnutzung. Jetzt ist eben das Problem, sie hat diese Proben eigentlich alle aufgebraucht und muss neue Proben finden. Die Frage ist, woher nehmen? Muss man etwas konstruieren unter ähnlichen Bedingungen etc.? Das ist jetzt die große Frage für die AXPO.
Sie haben gesagt, es sei eine PR-Aktion eigentlich von AXPO. Spielt es denn überhaupt eine Rolle, was die AXPO sagt? Ich meine, ist es nicht einfach wichtiger, was die Aufsichtsbehörde sagt?
Genau so ist es. Entscheidend ist am Schluss, was die Atomaufsichtsbehörde ENSI sagt. Die entscheidet dann, ob das Werk sicher ist und ob es wieder ans Netz gehen kann. Und ich habe heute mit dem ENSI gesprochen und das ENSI sagt, ist für uns vollkommen offen. Wir wissen es nicht. Es ist noch zu früh für eine Beurteilung und unsere Fachleute müssen erst anschauen, was dort eigentlich los ist. Und was das ENSI auch sagt, ist, wir können nicht bestätigen, dass Betznau Ende Jahr wieder ans Netz geht. Das hängt wesentlich davon ab, wie schnell jetzt alle Fachleute arbeiten werden.
Falls jetzt eben Betznau bis Ende Jahr stillsteht, lohnt sich das denn überhaupt noch für die AXPO, Betznau nochmals ans Netz zu nehmen?
Ja, es wird teuer, das kann man sicher sagen. Es wird die AXPO laut eigenen Angaben ungefähr 200 Millionen Franken kosten, dieser Stillstand insgesamt. Und die AXPO sagt auch, es gibt wohl eine Schmerzgrenze, irgendwann lohnt es sich dann nicht mehr. Wo diese Schmerzgrenze liegt, das sagt sie nicht. Und im Moment hält sie daran fest, ja, wir wollen Betznau wieder ans Netz bringen. Ich glaube, das ist nicht so erstaunlich, denn gerade in letzter Zeit hat die AXPO sehr viel investiert in dieses Werk, in die Sicherheit dieses Werks. Und grundsätzlich gilt so die Faustregel, ein AKW, ein altes AKW am Netz ist immer noch billiger, als wenn man es außer Betrieb nehmen muss.
Sarah Nowotny, vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen. Und mit diesen Themen geht es im Rendezvous weiter. Von wegen erwachte Zivilgesellschaft. Die Durchsetzungsinitiative der SVP brachte nicht alle, sondern Intellektuelle und Verwaltungsangestellte zu Fall, zeigt die Abstimmungsanalyse. Bis zu 90.000 Arbeitslose auf einen Schlag in Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat steckt mitten in der Wirtschaftskrise, der Selbstverschuldeten. Und die andere Geschichte vor eins, in der Füchse, Fußball und ein toter König ein Märchen schreiben. Trotz Gesetz ist es in einzelnen Fällen immer noch umstritten, wie mit dem Bau neuer Zweitwohnungen umgegangen werden soll. So musste das Bundesgericht in einem Fall aus dem Skigebiet Ovrona im Unterwallis entscheiden. Es ging um die Frage, ob es dort wirklich Bedarf für 45 neue, dauerhaft bewohnte Wohnungen gibt. Oder ob das Baugesuch die Zweitwohnungsinitiative zu umgehen versuchte. Und das Gericht entschied Letzteres. Also Sieg für die Klägerin, für Helvetia Nostra. Christian von Burg, wie sieht es denn im Walliser Skigebiet vor Ort denn aus? Was war die Ausgangslage?
Das ist ein Gebiet mit sehr vielen Zweitwohnungen, weit, weit über 20%. Da darf man nach dem neuen Gesetz also keine neuen Zweitwohnungen mehr bauen. Normale Wohnungen aber eben schon. Und so haben die Bauherren ihre Zweitwohnungsprojekte nach der Abstimmung flugs in sogenannte Erstwohnungen deklariert. Die Umweltschutzorganisation sah darin eben einen Missbrauch. Und Helvetia Nostra hat dagegen Beschwerde eingereicht. Es ging um insgesamt 3 Projekte mit über 40 Wohnungen. Und das Bundesgericht hat jetzt diese Beschwerden in 2 von 3 Fällen gut geheißen. Die Walliser Behörden müssen diese Baugesuche ja jetzt also neu prüfen.
Wie haben denn die Richter ihren Entscheid begründet?
Ja, es ging darum, abzuwägen, ob hier die Zweitwohnungsinitiative wirklich umgangen wird oder nicht. Dazu muss man wissen, dass es einen Artikel gibt, der es erlaubt, Erstwohnungen dann doch in Zweitwohnungen umzuwandeln, wenn sie sich nicht vermieten lassen. Jetzt hat Ovrona etwa 700 Einwohner und mit den neuen Riesenchalets würde der Wohnungsbestand auf einen Schlag um etwa 15% erhöht. Es ist also fraglich, ob sich diese Wohnungen wirklich dauerhaft vermieten lassen. Und die Richter sahen es deshalb mit 4-1 Stimme als richtig an, dass die Walliser Behörden diese allzu schlanke Genehmigung der Baugesuche nochmals genau anschauen müssen.
Ja, und was ist jetzt mit diesen 45 Wohnungen? Werden die jetzt gebaut oder nicht?
Ja, es lässt sich noch nicht sagen. Denn wenn es den Bauherren gelingt, nachzuweisen, dass der Bedarf nach dauerhaft bewohnten Wohnungen in Ovrona wirklich vorhanden ist und wenn auch klar wird, dass diese Wohnungen in einem Preissegment liegen, das sich die Menschen vor Ort leisten können, dann ist das nicht unmöglich. Dazu kommt, dass es derzeit einen großen Siedlungsdruck gibt im Wallis, der vom Genfersee herkommt. Vielleicht also werden diese Riesenchalets dereinst wirklich gebaut.
Christian von Burg, können Sie schon abschätzen, welche Auswirkungen dieses Urteil haben wird?
Ja, es hat natürlich Auswirkungen auf andere ähnliche Fälle. Es wird klar, dass sich mit diesem Urteil wird es klar, dass das Gesetz sich nicht so einfach austricken lässt. Die Fondation Helvetia Nostra, also die Kampforganisation des Umweltschützers Franz Weber, zählt 30 weitere solche Fälle. Alle stammen aus dem Wallis. In der Deutschschweiz wird dieser Trick zur Umgehung wesentlich seltener angewendet.
Schauen wir noch ein bisschen weiter, wenn wir schon von Helvetia Nostra haben. Wie sieht es denn um Zweitwohnungen ganz allgemein aus seit der Abstimmung?
Ja, abgesehen von diesen gerichtlichen Fragen jetzt bei der konkreten Umsetzung ist es deutlich ruhiger geworden. Nach der Annahme der Initiative gab es ja erst einen Bauboom, weil alle wollten ihre bereits bewilligten Zweitwohnungsbauprojekte erst verwirklichen. Aber jetzt greifen die neuen Bestimmungen. Das lässt sich auch an den Zahlen der Bauwirtschaft ablesen, insbesondere im Bündnerland, aber auch im Wallis und im Berner Oberland ist die Bautätigkeit in den Zweitwohnungsgebieten markant zurückgegangen. Und dazu kommt der starke Schweizer Franken. Für viele Ausländer ist es deutlich weniger attraktiv geworden, in der Schweiz Zweitwohnungen zu kaufen.
Die Befürworter der Initiative haben anfangs immer gehofft, dass die vielen schon bestehenden Zweitwohnungen besser genutzt werden. Hat sich diese Hoffnung erfüllt?
Ja, es ist noch nicht wirklich aufgegangen. Viele haben nämlich Mühe damit, ihre eigenen Ferienwohnungen zu vermieten, wenn sie sie selber nicht brauchen. Aber bei der jüngeren Generation, da zeichnet sich eine Trendwende ab. Wer also das Familienhaus, das Ferienhaus aus den 50er, 60er Jahren von den Eltern oder Großeltern übernimmt, der ist oftmals eher bereit, einiges zu ändern. Und mit der neuen Verordnung, die seit diesem Jahr in Kraft ist, dürfen bestehende Zweitwohnungen auch bis zu 30% ausgebaut werden. Es gibt jetzt neue Modelle, in denen auch die Tourismusregionen versuchen, die Renovation und die Vermietung alter Ferienhäuser zu beschleunigen. Und für die Besitzer kann sich das durchaus lohnen. Das zeigen neue Untersuchungen zum Thema. Denn zeitgemäß renovierte Ferienwohnungen an guten touristischen Lagen, die lassen sich sehr wohl vermieten und die bringen den Besitzern auch eine ansehnliche Rendite.
Danke für die Einschätzungen, Christian von Burg vom Bundesgericht. Rendezvous 14 Minuten vor 1. Viel war darüber geschrieben und spekuliert worden, warum das Schweizer Stimmvolk die Durchsetzungsinitiative abgelehnt hat. Jetzt liegt die Antwort vor. Es gab nicht etwa den von den Gegnern vielbeschworenen Aufstand der Zivilgesellschaft. Vor allem Intellektuelle und Angestellte öffentlicher Verwaltungen haben am 28. Februar zur Ablehnung der SVP-Initiative beigetragen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Nein zur Durchsetzungsinitiative sei vor allem auf die außergewöhnliche Mobilisierung der sogenannten Zivilgesellschaft zurückzuführen, vor allem von jungen Menschen, die sich sonst nicht für Politik interessieren. Dies ist nach der Abstimmung vom 28. Februar von vielen Medien vermutet worden, als 59% der Stimmenden Nein zur Initiative der SVP sagten, die eine konsequente Ausschaffung von kriminellen Ausländerinnen und Ausländern verlangt. Die Vox-Analyse, eine repräsentative Umfrage bei 1509 Schweizerinnen und Schweizern, zeigt nun ein gänzlich anderes Bild. Zwar seien bei der Abstimmung jüngere Jahrgänge tatsächlich stark mobilisiert worden, doch hätten sie nicht mehr zur Ablehnung der Durchsetzungsinitiative beigetragen als andere Altersklassen, schreiben die Autoren der Analyse. Nicht junge Politabstinente haben im Wesentlichen zum Nein geführt, sondern vielmehr Menschen, die von sich selber behaupten, jedes Mal an einer Abstimmung teilzunehmen. Diese Gruppe habe die Initiative klar abgelehnt. Menschen, die sonst nie oder selten an Abstimmungen teilnehmen, hätten demgegenüber mehrheitlich Ja zur Durchsetzungsinitiative gestimmt. Die Hypothese, das Nein-Lager habe überdurchschnittlich mobilisieren können, lasse sich also nicht bestätigen, hält die Analyse fest. Es sind vielmehr die traditionellen Wählerinnen und Wähler von FDP und CVP, die das Abstimmungsresultat geprägt haben. Während diese im November 2010 noch in großer Zahl für die Ausschaffungsinitiative der SVP gewesen seien, hätten sie sich bei der Durchsetzungsinitiative nun klar auf die Seite der Nein-Stimmenden geschlagen, stellt die Analyse fest. Mehrheitlich Nein gesagt zur Initiative hätten zudem Menschen, die ein Studium absolviert haben, während Personen mit einer Berufslehre mehrheitlich für die Initiative gewesen seien. Auffällig sei zudem, dass Angestellte der öffentlichen Verwaltung die Durchsetzungsinitiative recht massiv verworfen hätten. Bei Personen, die im Privatsektor tätig seien, sei die Initiative hingegen von knapp der Hälfte unterstützt worden.
Die Zahlen sind gigantisch. 50.000 bis 90.000 Angestellte sollen ihre Stelle verlieren. Und das bei einem der größten Baukonzerne der Welt, dem saudi-arabischen Bin Laden-Konzern. Das Unternehmen gibt als Grund eine schlechte Auftragslage an und kann offenbar bereits gewisse Löhne nicht mehr zahlen. Frage an die Islamwissenschaftlerin und Journalistin des Standards, Gudrun Harrer. Eine schlechte Auftragslage beim Bin Laden-Konzern in Saudi-Arabien. Wie realistisch ist diese Begründung?
Ja, die wird schon stimmen. Also die Bin Laden-Gruppe und ihre Schwierigkeiten sind eigentlich ein Symptom dafür, was in Saudi-Arabien passiert. Also durchaus auch wirtschaftlicher Druck, der dazu geführt hat, dass viele Projekte abgesagt oder verzögert werden. Und es gibt auch noch die ganz individuellen Schwierigkeiten der Gruppe, die ja verantwortlich sind für den schrecklichen Kranunfall im vorigen Herbst, der der Gruppe auch vom Regime, also von der saudischen Führung, sehr verübelt wurde.
Sie sprechen den Fall an, als im letzten September ein Kran in Mekka auf Pilger umgestürzt ist und dabei über 100 Menschen getötet wurden. Welche Rolle spielt denn zusätzlich noch der tiefe Ölpreis im Land? An dem hängt ja fast alles in Saudi-Arabien.
Die große Frage ist immer, wie lange Saudi-Arabien diesen tiefen Ölpreis durchhält. Da streiten ja auch die Experten darüber. Und man darf ja nicht vergessen, dass dieser tiefe Ölpreis teilweise eben selbst gemacht ist, um die Schieferölkonkurrenz aus den USA draußen zu halten. Aber es ist nicht nur der Ölpreis das Problem, es sind auf der anderen Seite die wirklich massiv erhöhten Ausgaben das Problem. Und da ist besonders natürlich der Krieg im Jemen zu nennen, aber natürlich auch die Beteiligung an der Allianz gegen den Islamischen Staat, die Bedienung der Klienten wie Ägypten und so weiter.
Wenn wir jetzt diesen Bin Laden-Baukonzern anschauen, das heißt in dem Fall, das ist nicht ein Einzelfall, ist es möglicherweise aber der Beginn einer eigentlichen Wirtschaftskrise im Land?
Naja, manche sagen, die Krise ist ja eigentlich schon da. Also Saudi-Arabien hat seit 2014 150 Milliarden Dollar von seinen Währungsreserven verbraucht. Es hat ein Budgetdefizit 2015 und es hat zum ersten Mal jetzt auch einen Kredit aufgenommen. 10 Milliarden von einem Bankenkonsortium. Das ist schon also wirklich noch nicht da gewesen in der letzten Zeit.
Es gibt ja Bestrebungen, um Saudi-Arabien wirtschaftlich auf stabileren Boden zu stellen, es weniger abhängig zu machen vom Öl. Wie erfolgversprechend ist diese Strategie in Ihren Augen?
Also der Vizekronprinz, der ja als Person nicht unumstritten ist, weil er eben für diese neue Politik, die Risikopolitik, verantwortlich gemacht wird, hat vor kurzem eine Vision für das Jahr 2030 verkündet, die bestimmt in die richtige Richtung geht. Also es geht um eine Wirtschaftsöffnung, eine Öffnung Saudi-Arabiens für Investoren. Im Grunde, glaube ich, wollte er das Signal setzen, eben Optimismus und wir haben ein Konzept für die Zukunft. Dass dieses Konzept manchen Experten etwas unrealistisch erscheint, also zum Beispiel ist angekündigt ein Staatsfonds mit 2 Billionen Dollar, also wirklich enorm, das ist eine andere Sache. Aber es ist zum Beispiel auch die Privatisierung eines Teils der Ölgesellschaft Aramco, da geht man auch schon etwas in die Richtung vom Schlachten der heiligen Kühe, also ob das nicht auch Unmut hervorrufen wird. Und dann auch manches, was er sagt, da bin ich nicht sicher, ob das religiöse Establishment so einfach schlucken wird. Er sagt, Saudi-Arabien muss eine dynamische Gesellschaft werden. Auch der Religionspolizei wurden vor kurzem Schranken gesetzt. Also es ist eine Veränderung Saudi-Arabiens. Die Prognosen sind offen, ob das gelingt oder scheitert.
Sagt Gudrun Harrer, Islamwissenschaftlerin und Journalistin des österreichischen Standard. Da dürfte das Bier literweise geflossen sein. Die englische Stadt Leicester hat die ganze Nacht durchgefeiert. Denn es ist eingetroffen, was noch vor wenigen Monaten eine absurde Meldung gewesen wäre. Leicester City ist englischer Meister. Die Füchse haben die Premier League gewonnen. Martin Alliot über ein wahres Märchen.
Das tapfere Schneiderlein besteht tatsächlich alle Prüfungen. Der närrische Parzival erschlägt tatsächlich den roten Ritter. Doch das sind bekanntlich Märchen und Legenden, die gerade deshalb überdauert haben, weil sie der unbarmherzigen Wirklichkeit die Stirne bieten. Und nun das. Seit 132 Jahren rennen Männer aus Leicester einem Lederball nach, aber bisher ohne nennenswerten Erfolg. In der letzten Saison war die Mannschaft abstiegsgefährdet. Da verfielen die thailändischen Besitzer des Clubs auf die raffinierte Idee, ausgerechnet jenen Trainer anzuheuern, der gerade von den Griechen gefeuert worden war, weil er gegen die gefürchteten Färöer verloren hatte. Wenig überraschend boten die Buchmacher Wetten auf einen Sieg Leicesters in der Premier League unter der Führung des Römers Claudio Ranieri von 5.000-1 an. Oder anders gesagt, sie hielten dieses Resultat für weniger wahrscheinlich als die Auferstehung von Elvis Presley. Jene, die den Fußball ausschließlich als Geschäft betrachten, und davon gibt es gerade in England viele, haben uns inzwischen darüber aufgeklärt, dass man auf dem Fleischmarkt der Spieler die gesamte Mannschaft von Leicester City kaufen könnte für einen einzigen der verwöhnten Spitzenspieler aus den Reihen der großen Clubs und hätte sogar noch Wechselgeld. Manchester United, Manchester City, Chelsea und Arsenal haben die Silberpokale in den letzten 20 Jahren untereinander verteilt. Ihre milliardenschweren Budgets ließen keinen anderen Ausgang mehr für denkbar erscheinen. Jene, die noch zu träumen wagten, sind nun selbst überrascht. Doch eigentlich hätte man es wissen müssen. Nach langem Gerangel wurden letztes Jahr die Gebeine von Richard III., dem verkrüppelten und von Shakespeare verteufelten letzten König aus dem Geschlecht der Plantagenet, feierlich in der Kathedrale von Leicester begraben. Man hatte ihn unter dem Asphalt eines Parkplatzes zufällig gefunden, wo er nach der Schlacht von Bosworth 1485 respektlos verscharrt worden war. Nun, da seine Knochen mit allem gebührenden Pomp beigesetzt sind, hat er bei der ersten Gelegenheit der lokalen Fußballmannschaft zu einem märchenhaften Sieg verholfen. Da soll noch jemand sagen, die Metaphysik sei tot.
So richtig, richtig heiß war es die letzten paar Monate in Australien. So heiß, dass es für die Australierinnen und Australier nicht schnell genug kühler werden konnte. Denn die Hitze fordert immer öfters auch das Leben vieler Bewohner. Die Klimaerwärmung zollt ihren Tribut. Aus Canberra, Urs Welterlin.
Endlich ist es kühler. Nach Wochen, ja Monaten im Bereich über 35 Grad zeigt das Thermometer nun Tagestemperaturen von angenehmen 22 Grad. Unsere Hunde bewegen sich wieder, statt den ganzen Tag über wie gelähmt auf der Veranda zu liegen. Es war in Australien wieder ein heißer Sommer mit Rekordtemperaturen, die an verschiedenen Orten alle Voraussagen gesprengt hatten. Die Folgen des Klimawandels, sagt Professorin Leslie Hughes, Mitglied der australischen Klimakommission. Australien sei besonders verletzbar, wenn es um steigende Temperaturen geht, denn das Land ist nach der Antarktis der trockenste Kontinent.
As the temperatures increase and we are getting longer, hotter, drier and earlier heat waves, we are getting longer and hotter droughts.
Mit den höheren Temperaturen würden die Hitzewellen früher kommen und sie seien stärker. Auch die Dürreperioden würden länger. Und damit steigt auch die Gefahr von verheerenden Waldbränden. Wie an jenem 7. Februar 2009, als bei Melbourne 173 Menschen in den Flammen ums Leben kamen. Doch nicht genug, in den Tagen vor und nach dieser Katastrophe starben 374 weitere an den Folgen der damaligen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 46 Grad. Hitze sei der wirkliche Massenmörder in Australien, sagt Hughes.
Heat waves and periods of extreme heat have actually killed more people in Australia in the last 100 years.
Hitzewellen hätten in den letzten 100 Jahren mehr Menschenleben gefordert als alle anderen wetterbedingten Katastrophen zusammen. Nicht Zyklone, nicht Überschwemmungen, nicht Waldbrände. Seit 1900 sind weit über 4.500 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben, sagt eine Studie. Doch das ist wohl eine sehr konservative Zahl. Denn in der Regel steht auf dem Totenschein eines Hitzeopfers die unmittelbare Ursache für den Tod: Atemstillstand, Flüssigkeitsmangel, Herztod. Es sind in erster Linie ältere und auch gesundheitlich bereits angeschlagene Menschen, die unter der Hitze am stärksten leiden und dann auch daran sterben. Und es sind die Armen. Immer wieder gibt es Meldungen von Hitzetoten, die es sich schlicht nicht leisten konnten, in ihrem Haus die stromfressende Klimaanlage einzuschalten. Wenn sie überhaupt eine hatten. Viele Häuser in Australien sind kaum isoliert. Innentemperaturen von weit über 30 Grad im Sommer sind keine Seltenheit. Experten wie Leslie Hughes warnen schon seit langem, das Gesundheitssystem sei nicht gewappnet, um bei den künftigen und immer stärkeren Hitzewellen wachsende Zahlen von Opfern zu bewältigen. Spitäler könnten in solchen Situationen rasch überfordert sein. Ein Mangel an Personal in Krisenzeiten ist schon heute ein landesweites Problem. So muss eben etwas passieren, bevor gehandelt wird, wie damals in Melbourne. Als bisher einziger Bundesstaat hat Victoria seit den Bränden einen Plan, wie das Gesundheitssystem mit einem Ansturm von Hitzeopfern umgehen kann. In allen anderen Teilen des Landes hingegen bleibt dem Gesundheitspersonal weiterhin nicht viel mehr, als den Armen und Alten Tipps zu geben, wie sie sich schützen können. das Haus schon am frühen Morgen verdunkeln, viel trinken und dann eine Fahrt zum Einkaufszentrum. Das hat wenigstens eine Klimaanlage.
Urs Wetterlin aus Canberra. Der 3. Mai, der Tag der Pressefreiheit. Über wen lässt sich da trefflicher diskutieren als über den türkischen Präsidenten, der in diesen Tagen Pressefreiheit neu und anders buchstabiert? Dazu das Tagesgespräch mit seiner Biografin, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Aus der umkämpften syrischen Stadt Aleppo wird erneut ein Angriff auf ein Spital gemeldet. Laut Medienberichten hat es Dutzende Tote und Verletzte gegeben. Für den Angriff werden Rebellen verantwortlich gemacht. Der Atomreaktor Betznau 1 im Kanton Aargau bleibt sicher bis Ende Jahr abgeschaltet. Davon geht die Kraftwerkbetreiberin Axpo aus. Der Nachweis, dass der Reaktor sicher sei, gestaltet sich wesentlich aufwendiger als ursprünglich angenommen. Im Streit um die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative hat das Bundesgericht zwei Beschwerden der Umweltschutzorganisation Helvetia Nostra gutgeheißen. Laut Bundesgericht wird in Overonnant im Unterwallis möglicherweise versucht, das Zweitwohnungsgesetz zu umgehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.